So, guten Morgen. Ich freue mich, dass ihr alle da seid und freue mich, mit euch den dritten Advent so ein bisschen feiern zu können. Und ich danke dem Thomas für die Moderation. Das ist wieder wie ein Guss. Ich finde das ganz toll. Und auch das, was der Felix gesagt hat. Felix, danke schön. Das passt alles wunderbar zusammen. Und dann freue ich mich immer, wenn ich merke, dass Gott so einen Gottesdienst irgendwie vorbereitet hat und dass Gott gesprochen hat zu Einzelnen, die beteiligt sind, ohne dass die sich notwendigerweise miteinander noch absprechen müssen. Das ist sehr schön. Wer mich noch nicht kennt, ich bin die Elli. Ich bin verheiratet mit Shari. Wir haben 3 Söhne und wir wohnen auch hier mit im Haus. Genau. Letzte Woche hat der Franz gepredigt und hat immer wieder 2 Männer erwähnt, nämlich den Weihnachtsmann und den Knecht Ruprecht, wenn ich mich richtig erinnere. Heute werde ich das Ganze ein bisschen umkehren. Es wird, glaube ich, eine sehr feminine Predigt werden, was ihr vielleicht nicht unbedingt erwartet habt. Feminin ist sie deshalb, weil sie von 2 Frauen handeln wird, die in der Bibel vorkommen, beziehungsweise von 2 Liedern, die von Frauen geschrieben wurden. Das bedeutet aber nicht, dass alle anwesenden Männer heute einfach abschalten können, denn es gibt für uns alle da sehr, sehr viel aus diesen Texten mitzunehmen und ich würde mich total freuen, wenn ihr euch mit mir gemeinsam da aufmachen würdet, um ein bisschen einzusteigen und zu sehen, was Gott vorbereitet hat und uns mitteilen möchte in diesen Texten. Vielleicht ahnt die eine oder andere von euch schon, wovon die Rede ist, ich werde es aber erstmal noch nicht sagen. Ich werde euch diese 2 Lieder von diesen Frauen vorlesen und euch weder die Bibelstelle nennen noch den Namen der Frauen, weil ich möchte, dass wir uns darauf konzentrieren, wie unglaublich ähnlich diese beiden Texte sind, obwohl hunderte von Jahren dazwischen liegen und obwohl die beiden Frauen sich nicht gekannt haben. Sie kannten sich nicht und doch ist das, was sie da vom Stapel gelassen haben und was sie reingelegt haben in ihre Lieder, unglaublich ähnlich, dass ich das ganz, ganz faszinierend finde und gern mit euch teilen möchte. Und als ich darauf gestoßen bin, da habe ich mich gefragt, was hat diese Frauen bewegt? Was ist in ihrem Leben geschehen? Und was hat sie dazu bewogen, die Worte, die sie gesagt haben, so zu formulieren, wie sie das gewählt haben? Und was können wir heute für uns daraus mitnehmen? Jetzt lese ich das erste Lied vor. Und betete und sprach: Mein Herz ist fröhlich in dem Herrn. Mein Horn ist erhöht in dem Herrn. Mein Mund hat sich weit aufgetan, wider meine Feinde. Denn ich freue mich deines Heils. Es ist niemand heilig wie der Herr. Außer dir ist keiner und ist kein Fels wie unser Gott ist. Lasst euer großes Rühmen und Trotzen, freches Reden gehe nicht aus eurem Munde. Denn der Herr ist ein Gott, der es merkt. Und von ihm werden Taten gewogen. Der Bogen der Starken ist zerbrochen, und die Schwachen sind umgürtet mit Stärke. Die da satt waren, müssen um Brot dienen, und die Hungerlitten hungert nicht mehr. Die Unfruchtbare hat 7 geboren, und die viele Kinder hatte, welkt dahin. Der Herr tötet und macht lebendig, führt ins Totenreich und wieder herauf. Der Herr macht arm und macht reich, er erniedrigt und erhöht. Er hebt auf den Dürftigen aus dem Staub, und erhöht den Armen aus der Asche, dass er ihn setze unter die Fürsten und den Thron der Ehre erben lasse. Denn der Welt Grundfesten sind des Herrn, und er hat die Erde darauf gesetzt. Er wird behüten die Füße seiner Heiligen, aber die Frevler sollen zunichte werden in Finsternis. Denn viel Macht hilft doch niemand. Die mit dem Herrn hadern, müssen zugrunde gehen. Über ihnen wird er donnern im Himmel. Der Herr wird richten, der Welt enden. Er wird Macht geben seinem Könige und erhöhen das Horn seines Gesalbten. Jetzt kurz einen Schluck trinken. Danke. So, das war der erste Text. Jetzt lese ich den zweiten vor und ich möchte mal, dass wir darauf achten, wie unglaublich ähnlich die beiden sich sind. Die zweite Frau sagt und sprach: Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit währet für und für bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit. Vielleicht konntet ihr es jetzt schon erraten. Ja, genau, der erste Text ist von Hannah und der zweite von Maria. Ist es nicht faszinierend, wie viele ähnliche Themen da angesprochen wurden? Das sind beides Loblieder von Frauen, aber es liegen hunderte Jahre zwischen ihnen. Die eine heißt Hannah, die andere Maria. Beide haben diese Lieder gesungen, als sie Mütter wurden. Die eine hat es gesungen, nachdem sie unglaublich lange darauf hat warten müssen, Mutter zu werden. Und die andere, als sie viel früher als erwartet Mutter geworden ist. Bei beiden war es kurz davor, dass ein neues Leben aus ihnen hervorkommt. Dass da ein Kind in ihren Körpern heranwuchs, was auf die Welt kommen sollte. Und beides waren besondere Kinder, die eine Verheißung auf ihrem Leben hatten. Das eine war durch einen Propheten und bei dem anderen wurde es durch einen Engel angekündigt und natürlich noch durch viele andere Prophetien vorher. Und auch wenn man Samuel nicht wirklich mit Jesus gleichsetzen kann, das ist ja klar, waren das dann doch beides Kinder oder später Männer, mit deren Ankunft unglaublich viel Hoffnungen und Gebete und Erwartungen und so eine Sehnsucht verbunden war. Und auf die Bibel einen ganz besonders großen Fokus legt, weil ihr Leben alles, wie es vorher war, verändert hat. Und wie genau, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Und dann kommen wir nochmal auf die Lieder von den beiden Frauen zurück, um zu schauen, was steckte da schon drin, was folgen würde. Bei Hannas Sohn Samuel, da gehen wir jetzt in die Vorgeschichte rein und ich bitte euch immer schon so ein bisschen parallel die geistliche Dimension auch mitzudenken, weil ich glaube, nur dann werden wir wirklich was für uns selber auch mitnehmen. Also ich werde es jetzt versuchen, nicht nur als die Geschichte, die passiert ist, euch ein bisschen darzulegen, sondern ich denke, es gibt eine geistliche Bedeutung, die wir für uns heute auch wirklich in Anspruch nehmen können. Es gab damals einen Hohepriester, der war der geistliche Verantwortliche für das Volk Gottes, würde ich sagen. Das war Eli und er war der geistliche Leiter. Und er hatte zwei Söhne, die hießen Hofni und Pinhas. Die waren auch Leiter unter ihm, aber sie waren keine Verantwortlichen, keine besonders guten Leiter. Ganz im Gegenteil. Die haben Fleischstücke, die eigentlich für das Opfer bestimmt waren, für sich selber genommen, wenn sie besonders gut waren, haben sich bereichert an dem, was die Menschen eigentlich für den Tempel mitgebracht hatten, also eigentlich für Gott mitgebracht hatten. Und haben mit den Frauen am Eingang der Stiftshütte geschlafen. Was die Frauen da jetzt genau gemacht haben, das weiß man vielleicht gar nicht so genau, aber auf jeden Fall haben sie sich derer bedient. Es fand ein Missbrauch statt ihres Amtes und ihrer geistlichen Autorität, die sie eigentlich hatten. Und Eli als der Hohepriester und auch als ihr Vater hat nichts oder sagen wir mal zu wenig dagegen unternommen, was da passiert ist. Das lief eine ganze Weile. Und das heißt in Vers 24, dass Eli zwar mit ihnen redet und dann sagt, nicht doch meine Söhne, denn das Gerücht, von dem ich reden höre in des Herrn Volk, ist nicht gut. Wenn jemand gegen einen Menschen sündigt, so kann es Gott entscheiden. Wenn aber jemand gegen den Herrn sündigt, wer soll es dann für ihn entscheiden? Also das heißt, Eli hat dann durchaus wahrgenommen, was passiert ist. Er hat auch eigentlich die Schwere dessen wahrgenommen, was passiert ist. Aber wie man hier auch merkt, er hat es eigentlich erst zu einem Zeitpunkt angesprochen, als das Gerücht sich schon längst verbreitet hatte. Also als ihm das Gerücht darüber schon durch andere Leute zu Ohren gekommen ist. Und ich denke, er hätte als der verantwortliche Leiter das als erstes sehen müssen und früher vielleicht eingreifen müssen. Und hat es aber viel zu spät getan. Und er hat auch gar keine Konsequenzen daraus gezogen. Er sagt das eigentlich in so einem nicht sehr autoritären Ton und es passiert auch eigentlich nichts. Also es verändert sich nichts an der Situation. Hofni und Pinhas machen genauso weiter wie vorher. Und vielleicht hätte er sie dann an dem Punkt aus dem Dienst nehmen müssen und auch das hat er verpasst, der Eli. Und er lässt sie im Grunde gewähren. Und es gibt auch so einen Spruch, den kennen wahrscheinlich die meisten von euch. An allem Unrecht, was geschieht, sind nicht nur die Schuld, die es tun, sondern auch die, die es geschehen lassen oder so ungefähr. Und ich denke, dessen hat der Eli sich da schuldig gemacht, ja. Und dann kommt ein Prophet zu Eli und sagt ihm voraus, dass sein Priestertum wegen der Sünden seiner Söhne keinen Bestand mehr haben wird. Und dass ein Zeichen dafür sein wird, dass seine beiden Söhne an einem Tag sterben. So, das ist die Hintergrundgeschichte. Und in diese Geschichte hinein kommt Hannah. Und Hannah kommt in den Tempel, um zu beten. Hannah war eine Frau, die war verheiratet und ihr Mann liebte sie sehr. Und ich denke, sie liebte ihren Mann auch, aber sie hatte keine Kinder. Und damals war das noch für eine Frau viel mehr als heute was ganz Schlimmes, wenn sie keine Kinder hatte. Da hing noch unglaublich viel mehr dran als heute. Es war nicht nur dieser unerfüllte Kinderwunsch, der ja schon sehr schmerzhaft sein kann, sondern es hatte was mit Altersvorsorge zu tun und auch mit ihrer Position so als Frau. Und dann war dieser Mann verheiratet mit noch einer zweiten Frau, mit der Penina, und die hatte viele Kinder. Und die war eifersüchtig auf die Hannah, weil sie gemerkt hat, dass ihr Mann sie mehr geliebt hat als die Penina. Und die hat angefangen, sie immer zu sticheln. So jeden Tag immer so kleine Spitzen vielleicht mal auch größere Beleidigungen. Und darunter hat Hannah sehr gelitten. Und Hannah kommt in den Tempel, um zu beten. Und sie fleht Gott an darum, ihr endlich ein Kind zu schenken. Und verspricht Gott, wenn du mir einen Sohn gibst, dann gebe ich ihn dir wieder zurück. Ich verspreche dir das. Herr, bitte erfüll meine Gebete. Aber sie war so bekümmert und so niedergedrückt, dass sie zwar gebetet hat und ihre Lippen haben sich bewegt, aber es kam gar kein Ton raus. Also sie war, ich kann mir das richtig vorstellen, wie in so einer ganz tiefen Verzweiflung einfach alles vor dem Herrn ausgebreitet. Und Eli war auch im Tempel und er hat sie gesehen. Und sie kam ihm irgendwie komisch vor und er hat gedacht, sie ist betrunken, weil sie gebetet hat, ohne dass man irgendwas gehört hat. Und er geht auf sie zu und er ermahnt sie. Also in dieser Situation, da hat er seine Verantwortung voll wahrgenommen und ist hin und hat sie korrigiert, weil er vermutet hat, dass sie betrunken war. Und dann erklärt sie ihm ihre Geschichte und sagt, nein, mein Herr, das ist gar nicht so. Ich habe keine Kinder und ich habe den Herrn um einen Sohn gebeten. Und Gott gebraucht dann trotz allem Eli und sagt ihr ihre Schwangerschaft voraus. Und dann passiert genau das, sie wird schwanger und sie bekommt einen Sohn und sie nennt ihn Samuel. Und sie behält ihn noch, bis sie ihn abgestillt hat. Und nachdem er dann, ich weiß nicht, wie alt er war, vielleicht so 2 Jahre oder keine Ahnung, steht nicht genau drin, dann erfüllt sie das Versprechen, was sie gemacht hat und bringt ihn in den Tempel, gibt ihn an Eli ab und ab dann wohnt Samuel bei Eli im Tempel und dient ihm und dient dem Herrn im Tempel. Und Samuel wird älter und es heißt dann in Kapitel 3, Vers 1, dass das Wort oder die Offenbarung des Herrn damals selten geworden war. Also fassen wir mal zusammen, es gab diesen geistlichen Missbrauch, es gab eine ungerechte Leiterschaft durch Hophni und Phinehas und es gab so eine allgemeine Abkehr von Gott im Volk Israel und das Reden Gottes war vielleicht deswegen weniger geworden. Und auch Samuel hatte ihn noch nie gehört, das lesen wir in Vers 7. Und dann eines Nachts spricht Gott mit Samuel. Und weil er das noch überhaupt nicht erlebt hatte, ist er erstmal gar nicht auf die Idee gekommen, dass es Gott war, der mit ihm geredet hat. Das ist eine Geschichte, die sehr gerne im Kindergottesdienst genommen wird, um damit den Kindern zu vermitteln, dass Gott auch mit ihnen schon in ihrem Alter spricht. Ich kann mich da selber dran erinnern, als ich im Kindergottesdienst war. Gott ruft Samuel und er ruft ihn 3-mal und jedes Mal denkt Samuel, dass Eli ihn gerufen hat und geht dann erstmal zu Eli und sagt ihm, ja, was möchtest du? Und Eli, so halb im Schlaf, versteht es auch erstmal nicht, sagt dann, nee, ich hab dich nicht gerufen, leg dich wieder schlafen, schlaf weiter. Und beim 3. Mal, als Samuel dann kommt und sagt, du hast mich gerufen, dann merkt Eli, ja, nee, da ist jetzt irgendwas im Busch und sagt ihm, das muss Gott gewesen sein. Das nächste Mal, wenn er dich ruft, dann sag, ja, hier bin ich, rede mit mir. Und Samuel hört dann auf das, was Gott sagt. Und in dem 1. Mal, wo Gott mit Samuel redet, da bestätigt er das, was ein Prophet schon längst gesagt hat, nämlich, dass die beiden Söhne Hophni und Phinehas, also von Eli, sterben werden und dass er sie richten wird. Und Samuel erschrickt und zögert sehr lange, das Eli zu sagen, macht es dann aber doch irgendwie und Eli hört sich das ziemlich schicksalsergeben an. So, das war das erste Mal, dass Gott mit Samuel gesprochen hat. Und dann heißt es in den Versen 19 bis 21, Samuel aber wuchs heran und der Herr war mit ihm und ließ keins von allen seinen Worten zur Erde fallen. Das heißt, Gott hat durch Samuel gesprochen und die Dinge sind in Erfüllung gegangen. Und das hat Gott benutzt, um dem Volk auch klarzumachen, dass er mit Samuel was Besonderes vorhat. Und er hat praktisch seine Autorität und seine Position bestätigt, indem das auch eingetroffen ist, was durch Samuel geredet wurde. Und ganz Israel von Dan bis Beersheba erkannte, dass Samuel damit betraut war, Prophet des Herrn zu sein. Und der Herr erschien weiterhin zu Silo, denn der Herr offenbarte sich Samuel zu Silo durch das Wort des Herrn. Das heißt, wir lesen hier von einer Phase, wo Samuel Gott kennengelernt hat, wo er gelernt hat, auf seine Stimme zu hören, wo er ihn vom Charakter her kennengelernt hat, wo er sich eingestellt hat auch auf das, wie Gott ist, wie Gott denkt, wie er handelt und wodurch er dann in der Lage war, weise Entscheidungen zu treffen für das Volk und einen Rat zu geben, Leuten, die um seinen Rat gesucht haben. Und dann kam ein Krieg, wieder mal mit den Philistern, das lesen wir ein bisschen häufiger im Alten Testament, die Philister in dem Verlauf dieses Krieges kommen und rauben die Bundeslade. Also rauben eigentlich den Ort oder die Sache, wo Gott gesagt hat, da liegt meine Herrlichkeit, da bin ich selber gegenwärtig. Die rauben die Bundeslade aus dem Gebiet der Israeliten und nehmen es mit in das Gebiet der Philister. Und Hophni und Phinehas sterben ebenfalls in dem Krieg. Und damit hat sich dann erfüllt, was vorausgesagt worden ist. Und als Eli diese Nachricht hört, nämlich einmal, dass seine beiden Söhne umgekommen sind und dass die Bundeslade geraubt worden ist, fällt er rückwärts vom Stuhl und stirbt ebenfalls. Also die ungerechte und die missbräuchliche geistliche Autorität war weg, aber auch die Bundeslade war weg. Und dann, diese Kapitel sind sehr spannend, das sind Kapitel 5 und 6 im 1. Samuel. Die empfehle ich euch sehr zu lesen. Also es ist fast lustig, wenn man das liest. Die Philister leiden so sehr unter der Anwesenheit der Bundeslade auf ihrem Gebiet, dass sie irgendwann freiwillig wieder zurückschicken. Also die kommt auf ihr Gebiet und in dem Moment, wo sie da ankommt, dann geht es los mit Menschen werden krank, die Götter der Philister zerbrechen in 1000 Stücke vor der Bundeslade und es passiert so viel Unheil, dass die Bundeslade von einer Stadt zur nächsten Stadt weitergegeben wird, bis die Philister irgendwann entscheiden, nee, wir schicken sie ganz zurück und wir schicken noch ganz viel Geschenke mit, bloß nimmt sie wieder zurück, wir wollen sie nicht mehr haben. Und dann ist es erstmal eine ziemlich chaotische Situation. Die Bundeslade ist zurück auf dem Gebiet der Israeliten, aber erstmal nicht an dem Ort, wo sie hin soll. Es ist ein großes Chaos. Aber das lassen wir jetzt beiseite. Das ist eigentlich egal. Samuel wird der Richter im Land und er führt das Volk Gottes wieder zu Gott zurück. In Kapitel 7 ab Vers 2 heißt es, aber von dem Tag an, da die Lade des Herrn zu Kiriat Jearim blieb, also wieder in Israel war, verging eine lange Zeit. Es wurden 20 Jahre. Dann wandte sich das ganze Haus Israel zum Herrn. Samuel aber sprach zum ganzen Haus Israel, wenn ihr euch von ganzem Herzen zu dem Herrn bekehren wollt, so tut von euch die fremden Götter und die Astarten und richtet euer Herz zu dem Herrn und dient ihm allein, so wird er euch erretten aus der Hand der Philister. Da taten die Israeliten von sich die Baale und Astarten und dienten dem Herrn allein. Also Gott benutzt Samuel. Er benutzt ihn, um das Herz seines Volkes wieder zu sich selber zurückzuwenden. Und dann benutzt er ihn, um einen gerechten König in Israel einzusetzen. Und ich denke, viele von euch kennen die Geschichte, wie sie weitergeht. Mit Saul klappt das dann nur so halbwegs, aber danach kommt David. Und auch David ist noch ein König, der von Samuel selber eingesetzt wird, der von ihm gesalbt wird. Lange bevor Saul gestorben ist, weil Samuel erkannt hat, dass Gott seine Gnade von Saul abgewandt hatte und dass es Zeit war für einen neuen König. Und David ist wohl der bekannteste der Könige Israels. Und er hat Gott gefallen. Er hat seinen Willen getan. Er hat auch viele Fehler gehabt, davon lesen wir in der Bibel. Aber er hat ein Herz, was immer wieder zu Gott umgekehrt ist und was ihn geliebt hat. Und durch David haben sich ganz, ganz viele der Pläne Gottes erfüllt. Also wir sehen, dass das Leben von Samuel eine unglaubliche Vorbereitung dafür war, was Gott noch tun wollte mit dem Volk, dass Gott durch ihn Könige eingesetzt hat. Und all das steckte ja schon in dem kleinen Kerl, der am Anfang noch in Hannas Bauch drin war. Das wusste Gott ja schon, dass das alles kommen würde, ne? Gott wirkt durch Samuel, er wendet das Herz des Volkes zu ihm zurück und er setzt durch ihn Könige ein und unter anderem einen, durch den Gott dann wiederum ganz große Dinge tut. Und vor diesem Hintergrund oder vielleicht besser vor dieser Nachgeschichte lesen wir jetzt noch einmal Hannas Lied und gucken nochmal, was da drin steht. Das steckt in 1. Samuel 2, Verse 1 bis 10. Und Hanna betete und sprach: Mein Herz ist fröhlich in dem Herrn, mein Horn ist erhöht in dem Herrn. Mein Mund hat sich weit aufgetan, wider meine Feinde, denn ich freue mich deines Heils. Es ist niemand heilig wie der Herr, außer dir ist keiner und ist kein Fels wie unser Gott. Lasst euer großes Rühmen und Trotzen, freches Reden gehe nicht aus eurem Mund, denn der Herr ist ein Gott, der es merkt und von ihm werden Taten gewogen. Das könnte fast eine Anspielung auf diese Machenschaften von Hofni und Pinhas sein, finde ich. Der Bogen der Starken ist zerbrochen und die Schwachen sind umgürtet mit Stärke. Die da satt waren, müssen um Brot dienen und die Hungerlitten hungert nicht mehr. Die Unfruchtbare hat 7 geboren und die viele Kinder hatte welkt dahin. Und das ist ganz klar eine Anspielung auf ihre Konkurrentin Penina, die sie immer so fertig gemacht hat. Und wir wissen auch aus der Geschichte, dass Hanna danach Samuel auch noch mehr Kinder bekommen hat. Ich weiß leider gerade nicht, wie viele. Aber Gott hat ihr Schicksal umgekrempelt. Der Herr tötet und macht lebendig, führt ins Totenreich und wieder herauf. Der Herr macht arm und macht reich. Er erniedrigt und erhöht. Er hebt auf den Dürftigen aus dem Staub und erhöht den Armen aus der Asche, dass er ihn setze unter die Fürsten und den Thron der Ehre erben lasse. Das sind pompöse Worte, aber ich glaube, genau so hat sie sich da gefühlt, ja? Es war für sie ein Erleben davon, dass Gott sie sieht in ihrem ganz persönlichen Schmerz und dass Gott sie erhebt und dass er ihr Ehre gibt, dass er ihre Gebete erhört und dass er sie aufhebt. Denn der Weltgrundfesten sind des Herrn, Entschuldigung. Und er hat die Erde darauf gesetzt. Er wird behüten die Füße seiner Heiligen. Aber die Frevler sollen zunichte werden in Finsternis. Denn viel Macht hilft doch niemand. Die mit dem Herrn hadern müssen zugrunde gehen. Über ihnen wird er donnern im Himmel. Der Herr wird richten der Welt enden. Er wird Macht geben seinem Könige und erhöhen das Horn seines Gesalbten. Damals gab es noch keinen König, aber in dem Lied steht er trotzdem schon drin. Und das Thema, was wir hier sehen, ähnlich auch wie in dem Lied von der Maria, ist Ungerechtigkeit, ist eine Wiederherstellung von Gerechtigkeit. All das hat stattgefunden durch Samuel. Ist Hunger, und ich denke, das steht stellvertretend für alle anderen Bedürfnisse, menschlichen Bedürfnisse auch. Und all dem begegnet der Herr. Und all das kann der Herr wenden. Und das ist ein prophetisches Gebet, weil es Zeit war, die korrupte geistliche Herrschaft und die Unterdrückung, die damals war, zu beenden. Und wir sehen, dass Gott treu ist und das erfüllt, was er gesagt hat. So, und jetzt wenden wir uns Marias Sohn zu, Jesus. Und ich vermute, dass ich zu ihm weniger sagen muss, weil ihr alle wisst, warum Gott ihn, seinen eigenen Sohn, geboren hat werden lassen und warum er ihn auf die Erde gesandt hat. Jesus sagt über sich selbst in Johannes 12, in den Versen 44 bis 47, und ich lese da aus der Neuen Genfer. Ja, NGÜ. Jesus aber rief mit lauter Stimme: Wer an mich glaubt, der glaubt nicht nur an mich, sondern auch an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Ich bin als das Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, das Licht hat und nicht in der Finsternis bleibt. Wenn jemand hört, was ich sage und sich nicht daran hält, dann bin nicht ich es, der ihn verurteilt. Denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu verurteilen, sondern um die Welt zu retten. Das ist, warum Jesus gekommen ist. Jesus ist auf die Erde gekommen. Er hat als Kind ganz normaler Eltern gelebt, ganz einfacher Menschen. Er wuchs auf, er wurde erwachsen und ging irgendwann, als es dafür Zeit war, von zu Hause weg. Er hat angefangen, seine Jünger um sich zu scharen, die mit ihm dabei waren in allem, was er gemacht hat. Die haben ihn gesehen, wie er redet, wie er isst, wie er schläft, wie er betet, wie er läuft. Seine Art, sich zu bewegen. Ich versuche mir das dann immer so lebendig vorzustellen. Die waren bei allem mit bei ihm dabei. Er hat lange und kurze Gespräche mit ihnen geführt. Er ist mit ihnen umhergezogen. Er hat Kranke geheilt. Er hat Tote wieder auferweckt. Er hat die Abgelehnten und die Verachteten angenommen und die Unterdrückten gesehen und ist ihnen begegnet. Und da sehen wir auch wieder, wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Deswegen war Jesus da, damit wir an ihm sehen können, wie der Vater ist. Und er hatte eine Botschaft, die war so neu und so freisetzend und so anders als alles, was an religiösem Wissen vorher sich angesammelt hatte und was da vorhanden war, dass es unglaublich anziehend war. Und er verkündete die Wahrheit, die frei macht. Ich bin als Licht in die Welt gekommen. Und auch da sehen wir wieder Parallelen zu der Lage damals bei Samuel, ja? Hier sind es die Pharisäer, die den eigentlichen Glauben verkauft haben, um sich selbst zu erhöhen. Und auch hier kommt Gott durch Jesus und er macht alles neu und er heilt und er verbindet und er stößt eine Tür auf, die reicht bis heute, um sich mit dem Vater zu versöhnen. Und das feiern wir an Weihnachten. Und jetzt lesen wir nochmal Marias Worte. Und die stehen in Lukas 1, 46 bis 55. Und Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit währet für und für bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Und auch in ihrem Lied greift sie das Thema Ungerechtigkeit auf und wie Gott es wendet und wie er Nöte sieht und wie er eingreift. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit. Und ich denke, die Ermutigung für uns heute und auch gerade in dieser Weihnachtszeit ist, Gott sieht uns und Gott ist anwesend und Gott ist nicht fern jeder einzelnen Not von jedem Einzelnen. Und er hat auch unsere Welt heute nicht vergessen. Und auch bei so viel Ungerechtigkeit und Streit und Unterdrückung oder den Dingen, die der Felix vorhin erwähnt hat, Gott wird kommen und er wird alles wiederherstellen. Die Rede in beiden Liedern ist von sehr großen Dingen, ja. Die Niedrigen werden erhöht und die Reichen werden erniedrigt und bestraft und so weiter. Und ich habe mich dann aber gefragt, aber was ist denn ab dem Zeitpunkt, wo die Kinder geboren waren, wie ist das in dem persönlichen Leben von diesen Frauen dann eigentlich weitergegangen? Die selbst waren gewöhnliche Frauen, einfach Mütter, die gelebt haben, die treu waren, die ihre Hoffnung nicht aufgegeben haben, die durch großen Schmerz gegangen sind, so beide auf ihre Art und mit der Geschichte, die passiert ist, und denen Gott einen kleinen Anteil gegeben hat an der Geschichte mit der Menschheit. In einer Einfachheit und in einer Schlichtheit und fast in einer Alltäglichkeit, aber genau da rein hat Gott seine Fülle gelegt. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn wir denken, dass Gott uns benutzt und in unser Leben eingreift, dann stellen wir uns vor, es müsste noch irgendwie noch ein bisschen übernatürlicher sein und noch ein bisschen bombastischer. Es müsste doch irgendwie mehr passieren. Und ich glaube, wir haben manchmal das Gefühl, die Geschichte, die Gott mit uns schreiben könnte oder die wir uns wünschen, dass er mit uns schreibt, die hat noch gar nicht richtig angefangen. Aber ich glaube, das ist ein Trugschluss. Ich glaube, wir sind mittendrin in der Geschichte, die Gott schreibt. Aber wie wir da durchgehen und wie wir das wahrnehmen, das wird sehr viel damit zu tun haben, mit welcher Haltung wir da durchgehen. Mit welcher Herzenseinstellung wir die ganz alltäglichen Dinge machen. Wie wir Mütter sind zum Beispiel, wie diese beiden Frauen, wie wir unsere Kinder großziehen, wie wir arbeiten, wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen, mit welcher Hoffnung und Fröhlichkeit im Herz wir durch diese Welt da draußen gehen und die Dinge sehen oder eben auch nicht. Und ja, eine Maria, die hat ihren Sohn dann wirken sehen, der Wunder getan hat. Und Nahanna hat ihren Sohn dabei beobachten können, wie er der Richter des ganzen Volkes war. Das war was Großes. Und zumindest hat sie vielleicht noch erlebt, dass Gott mit ihrem Sohn gesprochen hat und dass er die Dinge, die ihm offenbart worden sind, verkündet hat und dass die dann eingetroffen sind. Aber ihr eigenes Leben, vermutlich, war eher normal. Und es ging nicht praktisch so wie so eine Steilkurve nach oben und immer höher, sondern es war ein normales, gottfürchtiges Leben. Gott schenkt ihnen ein Kind und sie werden Mütter. Das ist ja an sich, im Fall von Hannah war es was ganz Besonderes, aber an sich ist es, wenn ein Mann mit einer Frau zusammenkommt, dass dann ein Kind dabei rauskommt, ist nicht so ein bombastisches Wunder. Es ist eigentlich was recht Normales. Aber für diese beiden Frauen findet genau an diesem Punkt die Begegnung mit dem Höchsten statt. Und dass sie können singen von einem Gott, der den Niedrigen erhebt aus dem Staub und ihn neben Könige setzt. So war das Erleben für sie. Und ich sage das nochmal, auch die Welt heute ist nicht vergessen. Und auch heute, Gott wird kommen und er wird alles wiederherstellen. Und wir können uns freuen. Und ich möchte euch einfach ermutigen, dass Gott euch sieht. Er hat eine Hannah gesehen, die ganz leise im Tempel an irgendeinem Ort vor sich hingebetet hat. Und er hat ihr Schicksal gewendet. Und er hat eingegriffen in ihr Leben. Und er sieht auch euch und er sieht euren Wert. Seid ermutigt, fröhlich und mit der gleichen Hoffnung, die diese Frauen hatten, durch diese Welt zu gehen, durch euren Alltag zu gehen und euch zu freuen am Herrn. Und ich glaube, dass genau da passiert das, was es einfach anders macht, das Leben mit Jesus. Genau, damit wäre ich schon am Ende.